Einen schönen Nachmittag. Ich darf alle Hörer und Hörerinnen herzlich begrüßen zu unserer Sendereihe Blind TV. Jeden Donnerstag von 17.30 Uhr bis 18 Uhr. Sie hören heute einen Mitschnitt von einem Vortrag aus der Brücke, der zweite behindertenpolitische Abend dieses Jahres, hat stattgefunden am 9. März. Zu Gast war Frau Magistra Ulrike Pfeifenberger, die über das schwere Alltagsleben von behinderten Frauen spricht. Wie erleben behinderte Frauen ihren Alltag? Wie gestalten sie ihn? Der Titel des Vortrags lautet Göttin mit uns, behinderte Frauen erobern die Welt. Insgesamt hat der Vortrag an die 90 Minuten gedauert. Sie hören heute den ersten Teil und die beiden weiteren Teile dann im Laufe der nächsten Sendungen in Blind TV.
Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können. Ich bin heute aus Innsbruck angereist, weil mich der Wolfgang im Dezember, glaube ich, was gefragt hat, ob ich den Vortrag heute machen kann. Ja, und im Vorfeld habe ich mich jetzt auch noch intensiv mit dem Thema beschäftigt, obwohl es natürlich ein Thema ist, das mich selber natürlich auch angeht in meinem alltäglichen Leben. Und ich möchte einfach ein paar Themen heute anschneiden, einige etwas ausführlicher, andere etwas kürzer. Wenn man von Frauen mit Behinderung spricht, dann fällt sehr oft auch das Stichwort der doppelten Diskriminierung. Das heißt, Frauen sind benachteiligt, sowohl einerseits in ihrem Frausein durch eine Geschichte der Unterdrückung, als auch andererseits in ihrem Behindertsein durch eine Benachteiligung und eine Geschichte der Aussonderung bis hin zur Ausmerzung. Dieser Ausdruck der doppelten Diskriminierung soll auch verdeutlichen, dass Frauen mit Behinderung einfach auch in der Machthierarchie, sage ich mal, innerhalb der Gesellschaft, also nicht behinderte Menschen, Mann, Frau, behinderter Mann, behinderte Frau, ganz unten angesiedelt sind. Das heißt, als Behinderte erfahren wir zahlreiche Diskriminierungen und als Frauen trifft uns die patriarchale Frauenunterdrückung ganz ähnlich wie nicht behinderte Frauen. Wir werden an den Männernormen gemessen, an Normen der Schönheit und der Rollenerfüllung in Bezug auf Haushalt und Kindererziehung. Wir sind Frauen, die behindert sind, werden aber als Behinderte behandelt, die so ganz nebenbei weiblich sind. Grundsätzlich ist einmal festzustellen, wenn man von den Begriffen Behinderung oder Geschlecht spricht, dass diese eine soziale Konstruktion darstellen. Das heißt, einerseits geht mit der Zuschreibung behindert meist eine medizinische Diagnose einher, andererseits kommt aber die so festgestellte Behinderung immer erst in Interaktion mit der Gesellschaft, welche bestimmte Normen festsetzt und Ansprüche stellt, zum Tragen. Das heißt, niemand ist von vornherein behindert, erst die fehlende Bereitschaft der Gesellschaft im Umgang mit allem, was außerhalb der dominanten Normen liegt, erzeugt behinderte Lebensumstände. Und es gibt dann verschiedenste Lebensbereiche, in denen behinderte Frauen immer wieder fremdbestimmt und diskriminiert werden. Und das betrifft einfach auch verschiedenste Bereiche und ein paar davon möchte ich heute anschneiden. Nämlich einmal die gesellschaftlichen Schönheitsnormen und das Körperbild, Liebesbeziehungen und Leben in einer Partnerschaft, Schwangerschaft und Mutterschaft, sexualisierte Gewalt, Berufsausbildung und Erwerbsarbeit. Gleich zum ersten Thema der gesellschaftlichen Schönheitsnormen oder überhaupt der gesellschaftlichen Normen. Entsprechend den gesellschaftlich nach wie vor herrschenden Rollenklischees und den damit verbundenen idealtypischen Erwartungen und Vorstellungen werden Mädchen und Frauen mit Behinderung im Hinblick auf die ästhetische Dimension und auf zukünftige familiale Reproduktionsaufgaben an nicht behinderten Mädchen und Frauen gemessen. Behinderte Frauen und Mädchen machen eben schon sehr früh die Erfahrung in beiderlei Hinsicht vom sozialen Umfeld in einer Defizitperspektive wahrgenommen zu werden. Das heißt, das ist etwas, das zieht sich wie ein roter Faden vom Kindesalter bis ins Erwachsenenalter. Und für Frauen mit Behinderung ist es einfach doppelt schwer, ein positives Körperbild und Selbstbild zu entwickeln und Sexualität, Partner und Mutterschaft in ihr Lebenskonzept mit einzubeziehen. Einfach auch aufgrund dessen, weil die Selbstakzeptanz des Körpers vorwiegend von gesellschaftlichen Normen und Erwartungen abhängt. Die Sozialisation behinderter Mädchen verläuft insofern anders als die nicht behinderter Mädchen, weil Mädchen mit Behinderung oft dazu erzogen werden, ihre körperlichen Defizite so weit wie möglich zu verbergen und durch das Verbergen der unter Anführungszeichen unschönen Körperteile wurde und wird den Mädchen die Verleugnung ganzer Körperteile und ihrer Weiblichkeit oft eingeimpft. Unser äußeres Erscheinungsbild lässt sich kaum mit dem von in den Massenmedien publizierten Schönheitsideal in Einklang bringen. In der Bewertung von Mädchen und Frauen stellen Schönheit und Attraktivität wichtige Kriterien dar. So ist es kein Wunder, wenn sich zum Beispiel unsere Eltern schon in der Kindheit bemühen, uns möglichst perfekt an das Aussehen von nicht behinderten Mädchen anzupassen, damit wir trotz unserer körperlichen Mängel, wiederum unter Anführungszeichen, von der nicht behinderten Umwelt als Menschen akzeptiert werden. Das heißt, wir erleben und lernen damit, dass Behinderung etwas Negatives ist, das wir lieber verstecken sollten, als dass wir uns damit auseinandersetzen. Ein körperlicher Defekt gilt als etwas Unansehnliches, ja etwas Unästhetisches, über das wir die Umgebung und letztlich auch uns selber gerne hinwegtäuschen. Das heißt, es ist wichtig für uns Frauen mit Behinderung auch aufzudecken, wie sehr wir die Normvorstellungen dieser Gesellschaft angenommen haben und herauszufinden, inwieweit wir einem Hoffnungsschimmer nachjagen, der uns von uns selber entfernt. Wunschvorstellungen, die wir haben, sind sehr häufig von außen aufoktroyiert und entsprechen nicht unseren wirklichen Bedürfnissen, sondern lenken davon ab. Das heißt, wir müssen uns als behinderte Frauen positionieren. Wir brauchen ein Selbstverständnis, das aus uns kommt, mit dem wir ausdrücken, was wir wollen. Natürlich sind wir von diesen Norm- und Wertvorstellungen, nach denen nicht behinderte Frauen beurteilt oder verurteilt werden, nicht frei. Das heißt, wir versuchen uns oft so weit wie möglich den Normvorstellungen anzupassen, denn wer die Norm erfüllt, wird von der Männerwelt als Frau anerkannt. Normen sind ein Unterdrückungsinstrument der Männer. Behindert sein stellt dann quasi wiederum eine Verschärfung des gesellschaftlich festgelegten und eingeschränkten Status Frau dar. Denn wo Frauen gegen Benachteiligung und Unterdrückung angehen könnten, ist es für behinderte Frauen noch einmal wesentlich schwieriger oder gar unmöglich, weil, wenn man sich das anschaut in der Behindertenbewegung, kann man auch sehen, dass sich patriarchale Strukturen wiederum durchziehen und eigentlich auch erst eine Gleichberechtigung der Geschlechter erkämpft werden müsste. Gegen das Bild, das die Gesellschaft von behinderten Frauen hat, können wir uns wehren, indem wir davon abweichen. Konkret heißt das, dass wir auch andere auf ihre Behindertenfeindlichkeit immer wieder aufmerksam machen müssen und unsere Bedürfnisse anmelden. Möglichkeiten zur Reflexion und zur Diskussion zwischen behinderten Frauen können zum Beispiel in Frauengruppen stattfinden. Ich denke, das ist etwas sehr Wichtiges, um auch eine andere Wahrnehmung von uns zu bekommen, in all unserer Vielfalt. Also zum Beispiel in Innsbruck gab es längere Zeit eine Frauengruppe, die hat sich genannt Le Lunatiche, das heißt eben auf Italienisch die Verrückten Ausgeflippten. Und wir haben uns in dieser Gruppe ganz oft einmal getroffen, also so einmal wöchentlich, und haben verschiedene Themen diskutiert. Und es war dann auch Raum für Veranstaltungen, die wir in diesem Rahmen gemacht haben, wie zum Beispiel einen Selbstverteidigungskurs, der ausschließlich für Frauen mit Behinderung war und der einfach etwas sehr Stärkendes damals gehabt hat. Das heißt, es geht auch darum, einfach unter uns Frauen mit Behinderung einmal zu schauen, wie nehmen wir uns selber wahr, wie nehmen wir unseren Körper wahr und auch wie werden wir von außen wahrgenommen. weil unsere Normalität ist sozusagen doch eine andere als die der Nichtbehinderten. Die Art, wie wir uns bewegen zum Beispiel, hat für mich eine eigene Schönheit, eine eigene Grazie. Das heißt, ich bewege mich rollend fort, ja, in meinem Rollstuhl. Das ist für mich nichts Besonderes. Ich habe mein Leben dementsprechend organisiert, aber von außen wird dieses mir so Selbstverständliche mir ständig abgesprochen. Da bin ich dann besonders tapfer, die Leute finden es schön, dass ich noch so fröhlich bin, obwohl ich doch ein so schweres Schicksal habe. Solche Aussagen sind diskriminierend und stellen eine Kluft her zwischen mir und nicht behinderten Menschen oder auch nicht behinderten Frauen. Can't we be on time? If there's a wheel, there's a way, they say then. Why can't we make a way? We say we want peace, justice, and freedom and everything, but why can't we say it? If we can be strong while the time moves on, then why can't we show it? Too many things are happening, and what are we gonna do? How could we tell them that this world was made for me? Es schaut so aus, dass behinderte Frauen und Mädchen bislang sehr wenig Unterstützung auf ihrem Weg finden, sich als Frau mit Behinderung, zu erkennen und zu akzeptieren. Für sie gibt es bis jetzt keine bekannten Identifikationsfiguren. Die Mütter können sich nicht mit ihren behinderten Töchtern, in ihren behinderten Töchtern wiedererkennen, weil die Behinderung ein zu großes Hindernis darstellt. Behinderte Frauen können sich auf der anderen Seite auch nicht an ihren Müttern, Schwestern oder Freundinnen orientieren, denn selbst mit der größten Anstrengung werden sie nie so sein wie diese. Das betrifft sowohl die körperliche oder auch geistige Leistungsfähigkeit als auch die ästhetischen Normvorstellungen. Für behinderte Frauen gibt es keine positiv besetzten Rollen, aus denen sie wählen könnten, und ihr Zustand ist sozusagen oft einer der Rollenlosigkeit. Entsprechend, wenn man sich es anschaut, gibt es auch kaum in Literatur, Film oder Fernsehen positive Rollenbilder, die es behinderten Frauen ermöglichen, sich mit ihnen zu identifizieren. Da werden nur so Stereotype-Bilder gezeigt, wo Behinderung ja, als Leiden oder als besondere Großartigkeit, wenn jemand es schafft, trotz seiner Behinderung erfolgreich zu sein, eben solche Bilder geschaffen werden. Das heißt, es gibt keine Identifikationsfiguren, mehr oder weniger. Frauen mit Behinderung wird auch dann natürlich nicht zugetraut, die Rolle der Geliebten, der treusorgenden Ehefrau, der Mutter oder der Karrierefrau erfüllen zu können. Es wird ihnen ständig das Gefühl vermittelt, nie genügen zu können. Einen kurzen Exkurs möchte ich an dieser Stelle auch noch zum Thema Therapien oder Trainings machen. Das Leben von Menschen mit Behinderung ist ja sehr häufig von Therapien und auch von den sogenannten Fachleuten sehr stark dominiert. Therapeutische Settings werten grundsätzlich schon einmal aufgrund ihres Arbeitsauftrags ein behinderungsbedingtes Anderssein ab. Da sie Defizite aufheben oder ausgleichen sollen, orientieren sie sich an einem Mangel und messen Erfolge in der Annäherung an eine Standardnormalität. Selbst wenn Therapien ein positives Bild von einem Leben mit Behinderung zugrunde liegen sollte, was es ja sehr oft nicht tut, ist die unterschwellige Botschaft, du bist so nicht gut genug, wie du bist noch nicht normal genug. Dabei kann gerade in jungen Jahren ein enormer Leistungsdruck in Richtung Normalisierung entstehen, weil in dieser Zeit das größte Veränderungspotenzial gesehen wird. Eine weitere Schwierigkeit besteht auch darin, dass Therapeutinnen, Therapeuten, Trainerinnen und Trainer zumeist Menschen ohne Behinderung sind. Für sie stellt ein Leben mit Behinderung verglichen mit ihrem eigenen unbehinderten Normalzustand unter Anführungszeichen fast zwingend eine Verschlechterung der persönlichen Situation dar. Bekräftigt wird diese Einstellung durch ein gesellschaftliches sowie räumliches Umfeld, das für Menschen mit Behinderung in der Tat vielfältige Barrieren und Benachteiligungen enthält. Die Behinderung im Interesse aller zu beseitigen, ist somit das erklärte Ziel von Trainings und Therapien. Dabei geht es aber nicht nur um die Beseitigung von Funktionseinschränkungen, sondern auch um eine Angleichung des äußeren Erscheinungsbildes an die Normalität. So erscheint zum Beispiel eine, wenn auch mühsame, Fortbewegung mit Krücken für Therapeuten oft erstrebenswerter als eine flinke Fahrt mit dem Rollstuhl oder die Nutzung von Armprothesen erstrebenswerter als das Nutzen der Füße zum Essen, Tippen oder Rauchen oder das Erlernen der Lautsprache erstrebenswerter als die Aneignung anderer Kommunikationsformen. In diesem Anspruch spiegelt sich die Realität einer Gesellschaft wider, die sich bei aller proklamierten Offenheit und Toleranz mit Abweichungen von der Norm doch sehr schwer tut. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich so ein kleines Mädchen war, also so gerade in die Volksschule gegangen bin, bin ich mit Therapien auch ziemlich gemartert worden. Also ich habe da ziemlich viele schlechte Erfahrungen auch gemacht. Und also gerade so in Bezug auf, ich habe zum Beispiel einen Stützapparat gehabt, mit dem ich gehen musste jeden Nachmittag, wo ich mir heute denke, das war völlig sinnlos, weil das Einzige, was ich davon getragen habe, war, dass meine Handgelenke dann so kaputt waren, dass ich ständig Sehnenscheidenentzündungen hatte. Also es ist oft sehr fragwürdig, was da einfach in Therapien auch passiert, nur in Angleichung an die Normen, weil es halt so toll ist, dass ich ein paar Schritte gehen kann, unter Anführungszeichen. Ich habe es nicht so toll gefunden, habe es dann Gott sei Dank aufgehört. Ja, eingespannt in vielfältige Therapien und Trainings erleben Mädchen und Frauen mit Behinderung auch sehr oft die eigene Ohnmacht. Die Mädchen lernen früh, dass das Maß aller Dinge die Welt der nicht behinderten Menschen ist und dass sie von daher immer als, unter Anführungszeichen, Mängelwesen betrachtet werden. Die Entwicklung eines positiven Körpergefühls, von Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, die Übernahme von Eigenverantwortlichkeit und die Durchsetzung von eigenen Bedürfnissen und Positionen gegenüber nicht behinderten Personen und auch gerade gegenüber Fachleuten wird dadurch sehr erschwert oder gar verhindert. Von klein auf an Grenzüberschreitungen gewöhnt, werden diese häufig auch im Erwachsenenalter nicht mehr als solche wahrgenommen und überwiegend erfahrene Ohnmacht und Fremdbestimmung machen einfach auch wehrlos, oft einmal, gegenüber Diskriminierung und Gewalt jeglicher Art. Insbesondere, wenn Frauen in Institutionen leben, wird ihnen eine Intimsphäre oft gänzlich abgesprochen. Zum Beispiel im Pflegebetrieb, da gibt es kein Mitspracherecht. Es kommt zu Grenzverletzungen, das Schamgefühl wird verletzt. Häufig kommt es auch vor, dass ja, Toilettentüren oder Zimmertüren offen stehen bleiben, die Bewohnerinnen dauernd mit wechselndem Personal konfrontiert werden. Das Bloßstellen des eigenen Körpers vor dem Fachpersonal und vor Ärzten und Ärztinnen wird erwartet und wird irgendwann zur Routine. Dieser Umgang mit dem Körper lässt auch kein positives Körpergefühl entstehen, das ist ganz klar. Und so ist es dann, dass schon bald behinderte Frauen ihren Körper und oder auch Teile von ihm ablehnen. Die Ablehnung wird natürlich dann noch einmal durch Werturteile anderer Menschen verstärkt. Dass das Ästhetikempfinden gegenüber Menschen aber nicht einfach ein Wissen um das Schöne an sich ist, sondern dass dahinter auch sehr oft Sexualfantasien oder Ängste vor Körperverletzungen und der eigenen Vergänglichkeit stehen, das trifft behinderte Frauen in ganz besonderem Maße. Stärker als Männer werden nämlich Frauen nicht zuletzt dank der Massenmedien und durch die Schönheitsideale und die sexuelle Verfügbarkeit definiert. Behinderte Frauen, die meistens die Normen und die Ästhetik der Nichtbehinderten verinnerlicht haben, müssen weiter daran arbeiten, ein anderes Image von sich selbst zu schaffen. Ein anderes, positives, vielfältigeres Bild, in dem Behinderung nicht immer, wie es von außen sehr oft passiert, mit Leid gleichgesetzt wird. Wichtig für uns behinderte Frauen ist es, auch als Signal für nichtbehinderte Frauen, danach zu suchen, was denn alles Weiblichkeit ausmacht und uns zu befreien aus den gesellschaftlichen Beschneidungen, die wir uns haben zufügen lassen und immer noch zufügen lassen. Das heißt, eine Selbstdefinition als Frau ist endlich notwendig. Ein weiterer wichtiger Bereich, durch den sich Mädchen und Frauen mit ihrem Frausein identifizieren, ist die Sexualität. Zum Teil glauben behinderte Frauen selbst daran, dass sexuelle Beziehungen oder eine Ehe für sie gar nicht in Frage kommen, da sie einfach sehr häufig geschlechtsneutral erzogen worden sind. Das führt dann so weit, dass Frauen sich häufig als asexuell erlebt werden und auch als asexuell erleben und von anderen einfach auch ständig als Neutrum behandelt werden und betrachtet werden. Es gilt auch heute noch, dass viele Menschen oder auch viele behinderte Frauen in Sondereinrichtungen leben müssen, dort ihre Schul- und Berufsausbildung erhalten und den aktiven Teil ihres Lebens in ja zum Teil geschützten Werkstätten verbringen. Dort leben sie im Ghetto, sie haben wenig Kontakt zur Außenwelt und es gibt auch wenig oder keinen Raum zum Ausleben der eigenen Sexualität. Es gibt keinen Raum für Erotik, geschweige denn Raum, Kinder zu bekommen. Doch Sexualität ist etwas, was nicht verhindert werden kann und so sind Menschen in Institutionen oft auch heute noch gezwungen, die Sexualität heimlich oder unter entwürdigenden Bedingungen zu leben. Wenn heterosexuelle Partnerschaften bereits schwierig sind, so sind Gleichgeschlechtliche in einem solchen Rahmen völlig unmöglich. Was aber nicht heißt, dass es sie nicht gibt. Sie werden jedoch, solange es irgendwie geht, völlig ignoriert. Statistisch ist erwiesen, dass zum Beispiel behinderte Männer viel häufiger in Partnerschaften leben als behinderte Frauen. Meist leben behinderte Männer mit nicht behinderten Frauen zusammen. Frauen sind so quasi oft einmal natürliche Versorgerinnen und übernehmen oft auch noch die notwendige Assistenz für einen Mann. Es ist selbstverständlich für viele Frauen, die eigenen Berufs- und Karrierewünsche hintanzustellen und nur noch für den Mann und die Familie da zu sein. Und gesellschaftlich erhält eine nicht behinderte Frau Anerkennung, wenn sie mit einem behinderten Mann zusammenlebt, weil die soziale Tat gesellschaftlich im Vordergrund steht. Aber auch der behinderte Mann erfährt eine soziale Aufwertung, wenn er mit einer nicht behinderten Frau zusammen ist. Und da habe ich eben diesen Comic aus einem Buch herausgesucht, der mir recht gut gefallen hat. Also wenn einmal ein behinderter Mann im Rollstuhl eine nicht behinderte Frau heiratet, dann gratuliert der Standesbeamte zur reizenden jungen Frau. Hingegen, wenn die Frau im Rollstuhl sitzt, also die Frau behindert ist, der Mann nicht behindert ist, dann fragt sich der Standesbeamte so, ja, ich meine, ich traue Sie gerne, aber haben Sie sich das auch wirklich gründlich überlegt, Herr Mayer? Ich denke, dass dieser Comic spiegelt für mich so einiges wider. Frauen mit Behinderung werden als potenzielle Partnerinnen einfach nicht akzeptiert und sie werden auch nicht als Partnerin in bereits bestehenden Beziehungen akzeptiert. Meist wird dann, wenn es eine Beziehung gibt zwischen einer behinderten Frau und einem nicht behinderten Mann, wird meist vom Mann angenommen, er kriege wohl keine bessere ab, und von der Frau, dass sie froh sein könne, überhaupt einen abbekommen zu haben. Über uns besteht das Vorurteil, dass wir von vornherein nur eine Partnerin zweiter Wahl sind, die ein Mann lediglich im Sonderangebot nimmt, und dass behinderte Frauen nur eine Absicht haben, nämlich irgendeinen Mann zu finden, der sich ihrer annimmt. Also ich kann mich zum Beispiel sehr gut erinnern, das war vor einigen Jahren, da habe ich mit meinem Ex-Freund, der nicht behindert gewesen ist, Schluss gemacht und bin dabei in meiner Familie auf heftigsten Widerstand gestoßen. Wie ich dann so etwas überhaupt tun kann, denn so einen wie ihn würde ich wohl nie wieder finden. Ja, also ich denke mir, das sagt einfach auch viel darüber aus, wie so auch innerfamiliär das Verhältnis von nicht behinderten Eltern zu behinderten Töchtern ist. Oft ist es auch so von Männern, dass man einfach zwar als netter Kumpel, als gute Freundin wahrgenommen wird, allerdings nicht als jemand, der in Konkurrenz mit den nicht behinderten Freundinnen treten könnte. Freundschaften werden gesellschaftlich gesehen noch akzeptiert, aber viel schwerer wird es mit dem Wunsch, eine Partnerin, einen Partner zu haben. Bei diesem Wunsch ist die Toleranz der meisten nicht behinderten Menschen dann zu Ende. Und ich habe da ein Zitat gefunden von Aya Zemp, das ist eine Psychologin mit Behinderung aus der Schweiz, die in diesem Zitat sehr anschaulich schildert, wie ihr das Frausein abgesprochen wurde. Und so wurde ihr suggeriert, ich zitiere, Frauen ertragen es besser, nicht heiraten zu können. Erst viel später verstand ich den Klartext dieser Aussage, nämlich, dass Frauen besser ohne Sexualität leben können, Männer müssen sie haben. Ab da verstand ich auch, dass mit der Aussage, du wirst nie heiraten können, immer gemeint war, du wirst nie eine richtige Frau werden, nie empfangen und gebären können. Dazu war ja nach damaliger Moral die Sexualität der Frau allein geduldet. Und auch noch heute kämpfen wir gegen die Reduzierung von uns Frauen auf die Rolle der Mutter. Zitat Ende.
Sie hörten Frau Magistra Ulrike Pfeifenberger, die über ihr Leben als behinderte Frau im Alltag berichtet hat. Der Vortrag Göttin mit uns, behinderte Frauen erobern die Welt. Den zweiten Teil dieses spannenden Vortrags können Sie am nächsten Donnerstag in Blind TV hören. Blind TV von 17.30 Uhr bis 18 Uhr. Ich darf mich verabschieden und wünsche allen Hörern und Hörerinnen noch einen schönen Abend.